Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Jetzt aber möchten wir mal etwas genauer hinschauen, wie denn eine neue Perspektive aussehen könnte. Denn eines ist klar, die Zeichen stehen auf Öffnung. Nicht nur bei den Friseuren, sondern auch bei den Schulen und wenn die Zahlen dann weiter sinken, auch beim Rest. Bei den Öffnungen geht es im Moment vor allem um das Wann. Doch mindestens genauso entscheidend dürfte vor allem das Wie sein. Volkert Wildermuth ist für uns der Frage nachgegangen, was genau beachtet werden muss, um die Viren am jeweiligen Ort so weit wie möglich auszubremsen, zum Beispiel im Unterricht.
Lockern? Aber wie? Diese Frage stellen sich aktuell vor allem die Kultusbehörden und Schulen. Und das aus gutem Grund. Martin Kriegel, Experte für Lüftungstechnik und Direktor des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin, hat das Risiko für eine Übertragung der Coronaviren für verschiedene Orte abgeschätzt und dabei Personenzahl, Aufenthaltsdauer, Lüftung und so fort mit einbezogen. Als Basis für den Vergleich dient der Besuch im Supermarkt. Und da zeigt sich, das Risiko in einer Oberschule ist im Normalbetrieb erheblich höher.
In der Schule ist es eben so, dass wir uns doch relativ lange gemeinsam in diesen Räumlichkeiten aufhalten. Und wir haben jetzt angenommen 6 Zeitstunden. Dann liegen wir, wenn wir ganz normal Unterricht machen, ohne reduzierte Personenanzahl, ohne das Maskentragen, also beim über 10-fachen Risiko gegenüber dem Supermarkt.
Das klingt dramatisch, aber die Schulen sollen ja gerade nicht im Normalbetrieb öffnen. Was genau zu tun ist, beschreibt eine aktuelle Leitlinie aufgrund von wissenschaftlichen Studien. Verfasst hat sie ein interdisziplinäres Team, koordiniert von Eva Rehfuß vom Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der Universität München. Es geht um viel Bekanntes. Masken, Abstände, reduzierte Klassenstärken, Wechselunterricht, feste Gruppen und so weiter.
Ganz wichtig dabei, die Maßnahmen wirken nur im Paket. Die müssen aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. Hier ist tatsächlich die internationale Studienlage recht eindeutig. Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus. Wir müssen diese Bündel umsetzen.
Dass so ein Paket Wirkung zeigt, dokumentieren auch die Berechnungen von Martin Kriegel.
Wenn wir dann aber eine 50% Belegung haben und tatsächlich Maske auch im Unterricht tragen, dann ist das Risiko noch 3-mal so hoch gegenüber dem Supermarkt.
Aber eben auch 3-mal niedriger als beim Schulbetrieb im Normalmodus. Und auch das nur dann, wenn tatsächlich ein Virenträger im Klassenzimmer ist. Die möglichst draußen zu halten, will die Leitlinie darüber erreichen, dass Kinder mit stärkeren Symptomen als einer laufenden Nase nicht zum Unterricht erscheinen dürfen. Zusätzlich planen verschiedene Kultusbehörden den Einsatz von Schnelltests, wenn die dann wohl ab Anfang März für den Selbstgebrauch zertifiziert sind. In Hessen hat das die Virologin Sandra Cisek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main schon einmal mit 700 Lehrern durchexerziert.
Was wir gesehen haben, ist, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber die brauchen eine gewisse Anleitung, das haben wir auch gesehen.
Es gab für die Tests ein Anleitungsvideo und eine 24-Stunden-Beratungshotline. Unter diesen Bedingungen konnten viele Infektionen entdeckt werden. Zumindest eine wurde aber auch von dem Selbsttest übersehen.
Wichtig ist aber auch, und das haben wir auch in der Studie gesehen, dass diese Tests nicht 100% Sicherheit bieten. Also die dürfen nicht uns vernachlässigen, die AHL-Regeln einzuhalten. Das muss trotzdem geschehen.
Es geht immer darum, die Maßnahmen zu kombinieren, nicht eine durch die andere zu ersetzen. Bei den Schulen ist dieser konsequente Ansatz bislang nicht flächendeckend umgesetzt worden, obwohl schon seit Oktober konkrete Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vorliegen. Eva Rehfuß hofft aber, dass die neue Leitlinie besser umgesetzt wird. Schließlich waren neben Medizinern und Virologen auch Praktiker beteiligt.
Vertreter von Schülerinnen und Schülern, Lehrer, Schulleiter, Eltern und auch Entscheidungsträger, zum Beispiel Gesundheitsämter und Schulämter. All diese Beteiligten haben den Handlungsempfehlungen im Paket zugestimmt. Die waren an der Ausarbeitung beteiligt. Und wir hoffen uns jetzt wirklich, dass diese Institutionen und Verbände die Leitlinie auch in die Praxis hineintragen.
Dann sollten sich Schulen relativ sicher öffnen lassen, allerdings wohl kaum mit dem kompletten Lehrplan. Wichtig ist es dabei auch, an die Randaspekte zu denken, etwa an Schulbusse. Das gilt im Übrigen generell für die Öffnungen. Martin Kriegel hält etwa Kultureinrichtungen für vergleichsweise unproblematisch, wenn es Lüftungsanlagen und eine reduzierte Zuschauerzahl gibt. Aber natürlich führen offene Theater und Kinos auch zu mehr Begegnungen im öffentlichen Nahverkehr. Solche indirekten Effekte müssen genau wie bei den Schulen mitbedacht werden. Was die Friseure betrifft, hat Martin Kriegel im Übrigen eine gute Nachricht. Der Haarschnitt ist nur etwa halb so problematisch wie ein Besuch im Supermarkt.
Insofern halte ich den Friseur unter den Auflagen, so wie wir es ja schon mal hatten, durchaus für akzeptabel.
Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Wie weit können wir lockern, ohne einen Neuanstieg der Infektionen zu riskieren?